Tolle Leute.
مردم یخشی انسانلار.
Persone fantastiche.
Herzlich willkommen zum Podcast des Zuwanderungs- und Integrationsbüros. Ich bin Veronika Kabis. Mein heutiger Gast ist Heiner Buchen vom Dekanat Saarbrücken. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Weißt du noch, wann das angefangen hat?
2009, 2010. Ich glaube, begonnen haben wir mit dem Ausstellungsprojekt. Da habe ich mich an einen großen Antrag getraut und du hast mich ermutigt, den zu stellen. Und das war für mich ein wirklicher Türöffner, um eine Menge neue Kontakte zu bekommen, um etwas Neues auszuprobieren und auch im Umgang mit mehr Geld auch weitreichendere Projekte machen zu können. Und das war toll. Also das war im besten Sinne Ermutigung und fachliche Ausstattung, um Projekte zu machen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Es ist in der Tat so, glaube ich, dass wir zwei ein besonders gutes Arbeitsverhältnis haben, uns da gegenseitig sehr inspirieren. Nochmal zurück, vielleicht konkreter zu den Projekten. Das Ausstellungsprojekt, da ging es um Einwanderungsgeschichte. Was war da toll? Was war da besonders?
Also was mir in den letzten Wochen immer mal wieder in den Sinn kam, ist ein bestimmtes Bild der Ausstellung. Und zwar war das in diesem ersten Raum das Schlauchboot. Da hatten wir ein Schlauchboot installiert in einem sehr dunklen Raum. Und dann lief in einer Dauerschleife, liefen Berichte über Geflüchtete, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und da hatten wir uns damals ein kaputtes Schlauchboot bei der Feuerwehr geliehen. Das ist also ein ziemlich großes, aber kaputtes Schlauchboot. Und das lag da drin in so einem bläulichen Licht. Das soll ein bisschen das Meer symbolisieren. Sehr eindrucksvoll. Und ich habe deshalb nochmal dran gedacht, das war 2010. Da gab es schon diese Dramatik mit den Geflüchteten über das Meer. Mhm. Also das finde ich nach wie vor eindrücklich und hat mir nochmal klar gemacht, wie lange wir in dieser Katastrophe stecken. Das hat sich ja alles nochmal dann zugespitzt. Und die Dinge habe ich vor allen Dingen im Sinn, also die hab ich so zunächst mal vordergründig im Sinn, die Dinge, die vor 6, 7 Jahren, aber nicht vor 10, 11 Jahren auch schon quasi Alltag war.
Ja, und in dem Projekt, da hast du vor allem mit Jugendlichen, mit Jugendgruppen gearbeitet und die Einwanderungsgeschichte der Stadt Saarbrücken unter die Lupe genommen. Was habt ihr da gemacht?
Wir haben erstmal überlegt, was fällt uns denn zu diesem Thema ein? Also wie kann man ein Projekt machen, an dem möglichst viele junge Menschen beteiligt sind zum Thema Einwanderung und Auswanderung im Blick auf die letzten 100, 130 Jahre in Saarbrücken? Und ich kann mich noch gut erinnern, am Anfang stand ein gigantisches Brainstorming, was man alles machen kann. Also da ging es um Stadtrundgänge, dann Befragung von Menschen auf der Straße in den verschiedenen Stadtteilen. Da ging es um das Kennenlernen der verschiedenen religiösen Prägungen der Einwanderer und Einwanderinnen. Da ging es um, wie werden die Toten bestattet. Wir haben eine Stadtgeografie entworfen, wo leben Menschen, die nach Saarbrücken kommen, in welchen Stadtteilen verdichtet sich das. Es waren so viele Jugendliche, fast 1000 Jugendliche haben an dem Projekt teilgenommen. Die einen mal mehr, die anderen mal weniger und ungefähr 400 waren so aktiv dabei.
Aus dem Projekt ist damals auch ein Buch entstanden, Startpunkt, Zielpunkt Saarbrücken.
Ja, und meine interkulturelle Arbeit hat eigentlich schon auf meiner ersten Arbeitsstelle begonnen, in Wattgassen. In der Zeit bin ich auch zum ersten Mal in einer Moschee gewesen, in der Millig-Jürich-Moschee in Luisenthal, über den Franz Josef Köhnen. Der war für mich ein Türöffner in die Interkultur.
Multikultur e.V. in Völklingen.
Der Akin Aslan war der Muslim, dem ich zum ersten Mal auch nahe gekommen bin. Und ja, der hat mich mitgenommen in die islamische Welt. Und den beiden bin ich da heute immer noch sehr, sehr dankbar für. Als ich verabschiedet wurde, da in Wadgassen, das war 2003, da haben wir so einen kleinen Gottesdienst gemacht in der Kirche. Und dann hatte ich den Akin Aslan gebeten, dort eine Sure zu rezitieren. In dieser katholischen Kirche in Differten ist er dann vorne an den Ambo gegangen, hat dann in seine Tasche gegriffen, hat sich dann eine kleine Kappe aufgesetzt, hat die Hände gefaltet, so zu einer Schale, und hat dann die Augen geschlossen und hat einen Koranvers rezitiert. Sehr eindrucksvoll.
Mit dir kann man in der Kirche oder in Kirchen vermutlich generell ein bisschen andere Dinge erleben als mit anderen Kirchenleuten.
Ja, ich bin, also wenn man mich so ein, wenn ich mich selber einordnen würde, bin ich natürlich ein linker Katholik. Das war schon in meiner Jugend, über die Jugendverbandsarbeit, in der ich aufgewachsen bin, bei der DPSG, bei den Pfadfindern. Schon in meinem Heimatort haben wir viele neue Sachen in der Pädagogik ausprobiert. Wir haben auch die Uniform abgeschafft, die Kluft.
Die Pfadfinderkluft.
Pfadfinderkluft. Mhm. Was irgendwie doch ein bisschen zu militärisch aussah, obwohl das natürlich, da steckt was anderes drin, aber trotzdem haben wir das abgeschafft. Ja, das war die ganzen 70er, 80er Jahre, da bin ich, glaube ich, ein totales Kind davon. Das Ablegen von überkommenen Traditionen, sowohl bei den Pfadfindern wie in der Kirche und in allen anderen Dingen auch.
Und du warst dann auch im Ausland. Wie hat das deinen weiteren Werdegang geprägt?
Ja, ich war ein Jahr, nach meinem Studium war ich in Brasilien fast ein Jahr. Und ich habe in meinem Studium, und das war ein Glück, dass es die gab, die Befreiungstheologie kennengelernt. Theologisch war ich sehr gut ausgestattet. Also mit politischer Theologie, mit Befreiungstheologie, mit feministischer Theologie, mit kontextueller Bibelarbeit. Also das war schon eine Grundlage, hinter der ich nicht mehr zurückgegangen bin.
Ja.
Und das wurde dann nochmal durch meine Erfahrungen in Brasilien sehr verstärkt. Ich habe dort in einer Favela gelebt, einige Monate, und habe quasi die Basisgemeinden so erlebt, wie die das machen, auch die Theologen und Theologinnen, die dort aktiv waren. Das war sehr eindrucksvoll, wie sie im Grunde das Evangelium elementarisiert haben und mit ganz einfachen Leuten aber einen ganz tollen Zugang zu den alten Texten und die mit der Misere, in der sie lebten, verbunden haben. Und da hat sich der Rucksack noch mehr gefüllt, und mit dem ich dann sozusagen ins Bistum Trier zurückgekehrt. Und ich weiß noch, mein Vater sagte, wenn die dich nicht nehmen, ich muss den Aufnahmegespräch machen, musste ich zu den Bistumsoberen, die haben dann mit vier Leuten saßen, die da und haben einen dann befragt und so weiter und so weiter.
Die Gewissensprüfung.
Gewissen, haben auch nach der Loyalität gefragt, wie loyal ich sei und so weiter. Und mein Vater meinte, wenn die Schnee nehmen, dann habe ich gesagt, dann gehe ich wieder nach Brasilien zurück.
Aber sie haben dich genommen?
Sie haben mich genommen, genau.
I would say it was the best thing that happened to me so far, since the first edition until now.
I was getting way more confident in my own style.
The experience with you guys has helped me to grow up as a human being.
There is such an amazing spirit.
Eines der Projekte, die sich jetzt seit ein paar Jahren schon durch dein Leben ziehen, sind Tanzprojekte. Passagen in verschiedenen Auflagen hat es inzwischen stattgefunden. Wie kam es dazu und was sind da deine stärksten Eindrücke?
Ich muss ja manchmal ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja selber eigentlich gar kein Tänzer.
Man vermutet immer, dass du in der ersten Reihe mittanzt, aber ist gar nicht so.
Gar nicht so. Das bedauere ich auch etwas, aber vielleicht finde ich noch einen Zugang zum Tanz, also zum, dass ich tanze. Tanz hat so etwas Angedeutetes, nicht direkt Einsichtiges, oft Fragwürdiges und verführt einen sozusagen in einen unbekannten Raum. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend und das entspricht mir sehr. Und vielleicht ist das auch deshalb, weil ich dieses Medium so mag. Und ich entdecke das ja auch in den Tanzprojekten, dass das genau passiert. Ja, wie ist das passiert? Also irgendwann war hier ein Mann, der war hier in meinem Büro, der suchte an mir und hatte 10.000 Euro zur Verfügung und wollte damit ein deutsch-französisches Jugendprojekt unterstützen. Und ich hatte damals die Schnapsidee, ein interkulturelles Zentrum auf die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich zu bauen.
Richtig.
Es gab schon ein 15-köpfiges Gremium mit Architekten, mit Bankern und so weiter, die da zu beraten haben. Und das hat sich aber dann zum Glück irgendwie nicht ergeben. Also ich habe dann danach, als das dann nicht realisierbar war, habe ich auch gedacht, gut so, es ist besser, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, als irgendwo ein Haus zu verwalten, das so viel Energie schluckt und mich bindet, zu sehr bindet. Also dieser Mann hatte das irgendwie mitbekommen und so kam der zu mir. Und dann war die Frage, wie kann man so etwas machen? Ich hatte Kontakte nach Frankreich, dann haben wir überlegt, was kann man für Jugendliche machen und dann fiel schnell die Idee, über den Tanz etwas zu machen, weil Tanzen spricht junge Leute an und wenn es noch jugendlicher Tanz ist, also Hip-Hop oder ähnliches, umso mehr. Und so entstand die Idee, ein deutsch-französisches Tanzprojekt in Spichern zu machen, 2013. Und so fing das alles an.
Tanzen ist die eine Seite und der andere Aspekt ist die Grenze. Das fasziniert dich auch. Grenzen, Grenzräume.
Ja.
Grenzüberschreitungen.
Ja.
Bis wohin reichen deine Projekte?
Ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus dem nördlichsten Teil von Rheinland-Pfalz. Und mein Dorf, aus dem ich stamme, das ist unmittelbar an der Grenze zu NRW. Und da gab es immer, wenn man Rheinland-Pfalz verließ und nach NRW reinfuhr, stand so ein ganz dicker, halbrunder Grenzstein. Und da hat mich immer fasziniert, dieser Grenzstein, der trennt nur Bundesländer, aber da waren schon einige Dinge anders. Oder wenn ich von uns zu Hause aus dem Fenster schaute, konnte man nach NRW gucken. Das habe ich bewusst so gedacht, da hinten ist Nordrhein-Westfalen. Das ist was anderes als hier. Und irgendwie diese Grenze, die dort war, die hat mich irgendwie gelockt. Und von daher bin ich auch super froh, hier in Saarbrücken zu sein, neben einer richtigen Grenze zu leben. Und diese Tanzprojekte haben das ja auch, diese grenzüberschreitende Dimension. Also einmal Deutsche, Franzosen, dann sind Rumänen zugekommen, Leute aus Bosnien-Herzegowina und Leute aus Spanien und aus Nantes. Also ich hatte immer den Traum, mit jungen Menschen an Orte in Europa zu reisen, die eine historische oder politische Relevanz haben. Und dann an diesem Ort etwas mit Jugendlichen zu unternehmen. Und dann, dass sich das über dieses Format dann realisiert hat, das finde ich hochgradig beglückend. Und diese Tanzprojekte haben im Zentrum immer ein politisches, gesellschaftspolitisches oder historisches Thema. Und da drumherum werden junge Leute gesammelt aus diesen jetzt mittlerweile 5 Ländern. Und die setzen sich dann mit dieser Thematik inhaltlich und mit den Methoden des Tanzes auseinander. Und dann entsteht halt eine Choreografie, ein Tanzstück von etwa einer Stunde. Das ist harte Körperarbeit. Das ist intensive innerliche Arbeit mit dem Thema des jeweiligen Tanzprojektes. Und es ist viel Spaß. Und am Ende steht immer ein Produkt sozusagen, ein Ergebnis in Form einer Tanzvorstellung, die dann auch immer in den Ländern, in die wir gereist sind, auch aufgeführt wurde. Bisher ist jedes Stück auch bei Perspektiv aufgeführt worden. Das ist für uns auch eine künstlerische Anerkennung, dass Perspektiv unsere Stücke nimmt und ins Programm aufnimmt.
This project was such a blessing and it was something that we look forward to every year.
You can escape a little bit from reality.
And all of this, it's now part of my life story.
Weitere Eindrücke vom Projekt Passagen findet man übrigens auf der Seite ohnestimme.com. Das letzte, jetzt auch zeitlich am nächsten, ist Insieme. Das war schon auch etwas sehr Besonderes. aus der Not geboren, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Corona-Not?
Ja, als Corona losging, bekamen wir aus Trier permanent E-Mails, dass wir jetzt alles anders machen sollen und dass wir Homeoffice und mit nicht so vielen Leuten Kontakt haben sollen und so weiter und so weiter. Und mein Kalender, in den ich alles mit Bleistift schreibe, wurde immer leerer, weil ich Termine ausradiert habe. Und das habe ich eine Woche lang gemacht und habe dann gedacht, also wie kann denn die Kirche sich jetzt zurückziehen?
Das geht nicht auch, nur die Kirche, ne? Sind ja, viele ins abtaucht.
Ne? Zurückziehen, alle, die irgendwie mit Menschen arbeiten. Und das hat mich ein bisschen zornig gemacht, muss ich sagen, dass die Kirche oder auch andere so reagieren. Wir haben ja eh schon sehr bevorzugte Arbeitsplätze und dass wir dann in der Krise auch noch uns noch zurückziehen sollen. So. Ah ja, dann habe ich mir von einer guten Freundin zeigen lassen, wie macht man so eine Zoom-Konferenz. Das hatte ich nur gehört, dass es sowas gibt. Dann habe ich mir das zeigen lassen, dann habe ich zu einer Zoom-Konferenz eingeladen, dich und viele andere, mit denen ich in den letzten Jahren eng zusammenarbeite. Und dann habe ich zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, welche vulnerable Gruppe ist im Moment nicht im Blick? Und die zweite Frage, was können wir für den Zusammenhalt in der Stadt tun? Und daraus hat sich dann diese Idee einer Lebensmittelausgabe ergeben. Und der Ort war die italienische Mission. Ja, und so ist dann diese Insieme-Initiative entstanden. Auch eine Initiative, die mit leichtem Gepäck unterwegs ist, also die sich sehr schnell organisiert hat, weil viele mit großem Herzen sozusagen und mit Verstand drangegangen sind. Und das, glaube ich, sollten wir uns bewahren und als aus der Pandemiezeit mitnehmen, dass wir möglichst viel Dinge tun, in denen Energie steckt. Und in denen die Dinge, in denen nur wenig Energie steckt, die muss man vielleicht auch ab und zu mal machen, aber die nicht aufblasen und irgendwie weitermachen. Eigentlich ist das Leben zu kurz, um niedrig Energie Dinge zu tun.
Ja, Heiner, wir sind, glaube ich, schon am Ende der Zeit, dieser Zeit hier im Podcast angekommen. Der schließt oft mit einem zweisprachigen Gruß, aber ich will jetzt mal eine Ausnahme machen und damit schließen, wie du eigentlich sehr häufig schließt, wenn du Gruppen moderierst. Und da steht am Ende so die Frage, wie gehe ich jetzt nach Hause? Bitte in einem Wort.
Berührt.
Vielen Dank, Heiner Buchen, für das Gespräch. Mehr tolle Leute finden Sie auf saarbrücken.de/zip.